Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK. Und wir widmen uns heute einem Filmklassiker, der sein 45. Jubiläum im Sommer feiert, passenderweise, nämlich Steven Spielbergs Der weiße Hai. Ihr habt es in der Einspielmusik schon gehört. Diese Melodie, die berühmte Zweitonmelodie, die sich dann zu mehreren Tönen ausbreitet von John Williams, kennt ja wohl jeder. Bevor wir anfangen, darüber zu reden, möchte ich nochmal auf zwei Besonderheiten hinweisen, die mir bezüglich des Films erst in den letzten 1 bis 2 Jahren aufgefallen sind, die aber auch viel über den Film aussagen. Es gibt irgendwie so ein Gimmick, der im Netz aufgetaucht ist, nämlich, dass es eine Einstellung gibt, in der man das Boot bei Nacht sieht mit den drei Jägern, beziehungsweise Jäger, Kapitän und Forscher. Dann sieht man auf einmal so eine Sternschnuppe über den Nachthimmel gleiten. Das sieht man dann in zwei Einstellungen. Einmal, indem man Chief Brody sieht, Roy Scheider, und einmal, indem das Boot so durch die Nacht fährt. Und es gibt viel Streit darüber, ob diese Sternschnuppe, die man am Himmel sieht, nachträglich von Spielberg eingefügt wurde oder ob das so ein Naturereignis ist, das zufällig mit auf Kamera gelandet ist. Im Grunde genommen ist es egal. Es gibt einige, die beweisen wollen, dass es so unnatürlich aussieht, aber es zeigt auch ein bisschen die Magie, die diesen Film begleitet hat, nämlich, dass während der Dreharbeiten bei Nacht dann dieses Licht zu sehen ist, dieser Funke, sagt auch einiges über die Magie aus, die Steven Spielberg ab danach dann auch begleiten würde. Das ist das eine. Das andere ist ein Foto, das sich Arne Villan und ich gemeinsam angeguckt haben, das auch zum ersten Mal vor rund 2 Jahren im Netz aufgetaucht ist. Ein Foto, das mich, um ein sehr gängiges Wort zu benutzen, erschüttert bis fassungslos gemacht hat. Heutzutage sind ja alle erschüttert und fassungslos. Und auf diesem Foto gab es eine Szene zu sehen, ein Filmstill, der nicht im Film gelandet ist, nämlich den Tod eines der Opfer, nämlich dem jungen Alex Kindner. Das war dieser Junge, der im Schlauchboot durch die Gegend gefahren ist. Und auf diesem Foto sieht man, wie so ein schwarzer Monolith, der sich hinter dem Jungen auf diesem Schlauchboot auftürmt, das aufgerissene Maul dieses Hais. Also ich kann jedem nur empfehlen, nach diesem Bild zu suchen. Man gibt bei Google Bilder einfach ein, Alex Kindner Death, dann findet man das schon. Und das ist, finde ich, natürlich hat es diesen Neuigkeitenfaktor, es ist wahrscheinlich mit das härteste Bild, das diese gesamte Filmreihe überhaupt zu bieten hat. Diese riesige schwarze Wand hinter diesem kleinen Jungen, extrem gut aussehend. Es gibt auch tatsächlich Filmmaterial, das ein Strandbeobachter, also so B-Roll-artig aufgenommen hat von dieser Szene. Das findet man in der Hai-Doku, die es unter anderem auf Netflix zu sehen gibt zum Film. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Dieser Film lebt ja davon, dass man den Hai erst nach etwas mehr als der Hälfte der Spieldauer sieht, nämlich wie er einen anderen Menschen unter Wasser angreift, später dann, als er auf Brody losbrüllt, als er ihn füttern will. Aber wenn man das schon gezeigt hätte, hätte man möglicherweise, so gut wie es auch aussieht, ein bisschen was von dieser Magie zerstört. Denn dieser Film lebt ja nun mal davon, dass er erst sehr spät reinen Tisch macht und zeigt, wie das Biest überhaupt aussieht.
Ja, das ist die Magie des Films, das ist der Trick des Films. Man hätte es nicht anders gemacht. Es war allerdings im Gespräch, wurde überlegt, das Drehbuch wurde erst kurzfristig fertiggestellt. Es wurde sogar erst spät in Auftrag gegeben. Den Roman gab es erst seit 1974. Peter Benchleys Roman, der ein großer Bestseller sofort wurde. Und sofort wurde das Buch gekauft, dann wurden die Filmrechte verkauft und es musste schnell geschrieben werden. Es haben 3 Leute mindestens dran geschrieben. Einer, der dann schließlich nicht aufgeführt wurde, der keinen Credit hat, John Milius, der damals schon einigermaßen berühmter, begabter Drehbuchautor, später sogar berüchtigt, Conan und viele Gewaltfilme für Walter Hill.
Wobei das Drehbuch von Conan ja lustigerweise dann Oliver Stone geschrieben hatte.
Ja, und dann, aber hat Milius nicht auch daran
gearbeitet? Ja, der wird mit Sicherheit mitgearbeitet haben, aber als Autor der Story.
Aber inszeniert.
Er ist der Regisseur gewesen, ja.
Man kannte ihn dann, oder er wurde dann den Leuten bekannt, auch als Regisseur von Conan. Drehbuchautor war schon längst und er gehörte zum Freundeskreis von Spielberg, von Lucas, Scorsese auch und Paul Schrader, die alle in Hollywood, oft auch in Malibu zu tun hatten. Und ihre Filme gegenseitig besprochen haben, auch die Drehbücher. Das Drehbuch wurde also wurde natürlich mehrfach umgeschrieben und es war auch eine Art von Flickenteppich. So wie es heute ist, scheint es die endgültige Form zu haben. Es ist auch sehr nah am Roman, wenn man die Szenen verfolgt und den Plot. wird man das allermeiste im Roman finden. Ich habe den Roman überhaupt erst gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Oder nein, es war umgekehrt. Ich kannte den Film als Elfjähriger noch nicht einmal und habe den Roman gelesen. Habe dann, war noch gespannter, das war 1982 erst, den Roman zu lesen und fand dann nahezu alles wieder, was ich im Film gesehen hatte. War überhaupt niemals enttäuscht.
Wobei Peter Benchley auch ein bisschen leid tun kann. Er hätte danach nie eigenständig, unabhängig vom Meer oder vom Wasser eine Karriere machen können. Also ja. Er hat kurz danach mit The Deep, was auch verfilmt wurde, Peter Himes, glaube ich, dann nochmal nachgelegt. Also diesmal war es der Barracuda statt der Weiße Hai. Hat dann irgendwie nochmal versucht, maritim da irgendwie die Spannung zu erzeugen. Also das tat mir fast schon ein bisschen leid, dass er diesem Genre so verhaftet bleiben musste.
Ja, das hat er sich natürlich eingebrockt. Die Tiefe ist eine schwächere Variation, eine Schatzsuche eigentlich. Mit Nick Nolte und Jacqueline Bisset war dann 3 Jahre später, glaube ich, sollte der Sommerblockbuster werden, war auch einigermaßen erfolgreich, aber nicht vergleichbar. Nolte war fast noch nicht bekannt. Bisset, keine sehr populäre amerikanische Schauspielerin. Ist nicht Robert Shaw auch in diesem Film in der Tiefe?
Ich weiß nicht,
welche Rolle er spielt. Oder der Kapitän.
Also das war auch ein bisschen doof von ihm. Ne? Also er war ja ein renommierter Schauspieler längst gewesen, hatte auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Seine erste große Rolle war ja die des Bond-Bösewichts in Liebesgrüße vom aus Moskau. Aber er hat natürlich damit, wann immer man irgendwie so ein Quint-Festival sieht, es gibt ja irgendwie da in Amityville oder wie halt diese Martha's Vineyard, wie die Gegend da halt heißt, dann immer wieder diese Jaws-Festivals und dann sieht man dann irgendwie teilweise, es gab auch mal den Sohn von Robert Shaw, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der ihn dann nachgestellt hat mit diesen riesigen Koteletten und dem Bart und dieser Schiffersmütze, der dann quasi dann die Rolle des Vaters einnimmt, dann irgendwie theatermäßig dann irgendwie aufführt. Also er ist natürlich derjenige, der von allen am meisten in Erinnerung bleiben wird, von diesem Trio, das auf Hijack geht, während man das von Roy Scheider, er wäre vertraglich gebunden, mindestens für den zweiten Teil noch vor die Kamera zu treten. Er hatte ja überhaupt keine Lust auf den zweiten Teil und es ist ja erst im zweiten Teil tritt er auch wesentlich panikmäßiger auf und weniger engagiert als noch im ersten Teil.
Ja. Also wenn wir von Quint sprechen, sprechen wir von dem Kapitän des Bootes, dem Haudegen Robert Shaw. Wenn wir von Brody sprechen, Chief Brody, dann sprechen wir von Roy Scheider und der Dritte im Bund, der diese Triole komplettiert, ist Richard Dreyfuss als Hooper, Meeresbiologe oder Haiforscher, kann man glaube ich sagen. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob er über Team, die Haiforschung betreibt, aber obsessiv jedenfalls und Meeresbiologe ist er, glaube ich, auch zertifiziert, aber er ist ein reicher Sohn und hat sich eine Yacht eingerichtet und es ist sein Steckenpferd, überall Haien nachzuforschen.
Und er scheint ja auch Kampferfahrung zu haben, er ist ja derjenige, der sich dann am Ende in den Haikäfig begibt.
Ja.
Also er hat ja nie voll Gelegenheit gehabt zu zeigen, dass er auch ein Mann des Wassers ist. Ne? Also Quint nimmt ja seine Hände und sagt, die haben noch nie irgendwas Gutes angestellt in der Praxis. Aber er ist derjenige, der sich dann irgendwie unter Wasser dem Hai stellt. Was Brody sich natürlich nicht traut, weil er bekanntermaßen wasserscheu ist.
Shaw, das wird natürlich erklärt, weshalb der Kapitän Quint, also was eigentlich der wahre Horror ist oder sein Trauma, nämlich, wir nehmen es jetzt vorweg, im Film ist es natürlich nahezu die Klimax, bevor der Hai selbst zuschlägt, der Untergang der USS Indianapolis, eines Kriegsschiffes, und zwar jenes Kriegsschiffes, das die Atombombe gebracht hat, die dann Hiroshima und Nagasaki, also genau genommen die Hiroshima-Bombe geliefert hat. Und ich glaube, auf der Rückfahrt wurde dieses Schiff beschossen und ging unter. Und es gingen Hunderte von Seeleuten ins Wasser, wo sie nicht herausgefischt wurden, sondern bis zu 3 Tagen schwammen und es gab Haiangriffe. Es haben am Ende, glaube ich, allenfalls 300 von vielleicht 800 überlebenden Seeleuten schließlich überlebt in dem von Haien wimmelnden Wasser. Und diese Geschichte, die erst kurz vor den Dreharbeiten 1975 überhaupt erst bekannt wurde, es war geheim gehalten worden, es wussten auch Angehörige nicht, wie wahrscheinlich Vater oder Großvater gestorben war nachdem die Indianapolis versenkt worden war. Und das ist ein wesentliches Element diese Geschichte wird erzählt von Robert Shaw, geschrieben wurde sie laut Spielberg, und der muss es ja wissen, von John Milius. Der hat es im Wesentlichen verfasst.
Und sie war ja auch viel 20, zu lang. Ne?
Also ja, genau, 20 Seiten.
Die selber eingekürzt.
Wahrscheinlich. Und dann erst am Set hat Robert Shaw, der einen sehr gelobten, auch von Roy Scheider gelobten Roman geschrieben hat, den ich nicht kenne, jedenfalls auch Autor, wie Spielberg sagt, und Shaw hat diesen Monolog auf eine Seite zusammengeschrieben.
Ja. Er meinte, gesagt, ich kann nicht 10 Minuten lang sprechen.
Und was hätte das für die Spannung bedeutet? Eben. Man kann nicht so lange folgen. Es ist nicht realistisch, dass auch ein trunkener Kapitän mit zwei anderen Männern so langatmig davon berichtet. Nein, die Dramatik ist umso höher. Die Geschichte dauert 2-3 Minuten. Man ist vollkommen gebannt. Und man hält es für Fiktion. Man weiß natürlich nicht, oder damals wussten die meisten nicht, dass es diese USS
das hat Indianapolis Ähnlichkeit mit Rutger Hauer in Blade Runner. Hauer hat ja da diese, heute spricht man vom Tears in Rain Monolog mit dem Tannhäuser Gate und Sea Beams, und das war auch eine Rede, die wesentlich länger gewesen ist bei der Rutger Hauer, der auch wie so ein Praktiker, wie Shaw gesagt hat, irgendwie, also das klingt alles ganz gut, aber es ist so lang kann man nicht reden und da bleibt man auch nicht bei der Sache. Und auch wenn das eine Fiktion war, also sprich irgendwie die Replikanten im Weltall und das andere halt die USS Indianapolis, ist doch ein ähnlicher Ansatz, ne, dass die Verkürzung und die Akzentuierung den Grauen viel mehr erhöht. Ne? Ich erinnere nur an diese eine Stelle, als Shaw erzählt von diesem Mann, der wie so ein Korken im Wasser geschwommen ist.
Ja.
Bit in half.
Ja.
Und das ist bei mir hängen geblieben, ne? Dass man halt irgendwie Menschen schwimmen sieht, die gar nicht mehr leben.
Ja, der Korken ist dann der grausame Klimax dieser Erzählung. Ein Mann wie ein Korken. Das ist natürlich auch etwas forciert, wie oft bei Milius. Aber es ist natürlich ein ohnehin drastischer Film. Und diese sehr theatralische Erzählung von Robert Shaw, bei der man natürlich glauben muss, dass dieser Kapitän das wirklich erlebt hat. Nun ist Shaw im rechten Alter. Das war 30 Jahre danach. Also tatsächlich war Shaw sogar etwas jünger. Er starb bereits 1978.
Aber wie alt die Leute damals aussahen? Der war bei den Dreharbeiten so alt wie ich. Und das sieht, ich meine, die Leute sahen irgendwie viel erwachsener aus als wir heute. Mitte 40 oder so.
Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Shaw 45, hatte eine lange Karriere in englischen Filmen. Vor allem hinter sich dann wenige Filme in Hollywood oder vielmehr innerhalb relativ kurzer Zeit hat er viele Filme gedreht, aber es blieben dann wenige Filme. Es blieb eine kurze Karriere. Man weiß nicht, woran er gestorben ist. Einer der legendären Swashbuckler, Haudegen.
Shaw hatte einen Herzinfarkt.
Ja, aber man fragt sich natürlich, weshalb hat er mit 48
einen
Herzinfarkt. Er hat Richard Dreyfuss aufgezogen mit dessen weichlicher körperlicher Kondition, hat ihn zu Liegestützen aufgefordert während der Dreharbeiten. Fragte Dreyfuss, denn genau wie die Figur, die er spielte, natürlich ein Intellektueller wirkt, ein Eierkopf, Akademiker, weichlich jedenfalls, im Falle von Dreyfuss, Schauspieler aus New York, ein Theatermann, der doch wenig Filmerfahrung bisher hatte. Naja, jedenfalls.
Er wollte Method Acting, er wollte einfach ihn als Rolle so behandeln, er wollte so spielen, wie er ist, er wollte Dreyfuss als Hooper so haben, wie er ihn sieht.
Da war er bei Dreyfuss an den Richtigen geraten, denn der ist ein Method Actor. Dreyfuss wurde also gefragt, wie viele Liegestütze er sich zutraue. Das erzählte in einer Dokumentation, die vor 8 Jahren, glaube ich, gedreht wurde, 8 oder 10 Jahren, einer so anderen Edition von Jaws beiliegt, wie viele Liegestütze er machen könne. Und er hat leichthin gesagt, na 20, natürlich. Und Scheider sagt zu Recht, also wem gelingen 20 richtige Liegestütze, also nicht angedeutete, sondern richtige. Ja, und das war so eine Neckerei, ein Foppen am Set. Ich glaube, also Dreyfuss hat es dann tatsächlich nicht geschafft. Dazu fehlten ihm die Kräfte und die Muskeln. Aber sie haben also absichtlich die Atmosphäre des Films und die Verhältnisse ihrer Figuren auf die Dreharbeiten übertragen, auf ihr Binnenverhältnis. Roy Scheider war sicher etwas zurückgenommen.
Es gibt auch noch eine vierte Figur, die ich, also die heißt vierte im Bunde. Diese Figur fährt nicht mit auf Haijagd. Aber es gibt eine andere, die extrem signifikant ist und die man danach immer wieder in Filmen gesehen hat und die es im wahren Leben auch mit am häufigsten gibt, nämlich die des Bürgermeisters, nämlich Larry, gespielt von Murray Hamilton. Und der spielt eine Figur namens Larry Vaughn. Und diese Figur des Larry Vaughn ist so ein bisschen, man würde sagen, Blaupause vieler Autoritätsfiguren, die den Schein wahren wollen und dafür die Gesundheit ihrer Mitmenschen riskieren. Es gibt bei den Simpsons ja den Bürgermeister Quimby, der irgendwie um alles rumredet. Und daran hat mich so ein bisschen dieser Bürgermeister Larry von Amityville erinnert, der auf gar keinen Fall den Strand schließen will, obwohl alles darauf hindeutet, dass dieser Hai noch mehr als einen Menschen töten wird. Das fand ich, war eine wirklich tolle, bemerkenswerte Figur, die man sich gerne anschaut. Murray Hamilton hat ja im zweiten Teil eine ähnlich chaotische Rolle wieder eingenommen, will wieder alles nicht einsehen, obwohl der Hai mal wieder kommt. Was ja sowieso auch total bescheuert ist und auch erklärt, warum Jaws als Hai-Serie nicht funktioniert. Denn Tiere können diese magische Rolle gar nicht einnehmen, Rache zu nehmen. Der vierte Teil heißt ja The Revenge und damit ist ja gemeint, dass der vierte Hai jetzt irgendwie die Brodies angreift. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem dieser Fortsetzungsfilme. Es deutet einfach nichts darauf hin, dass von oder dass es realistisch wäre, dass von Film zu Film eine immer größere Haiart, der Hai muss ja, das ist ja auch das Gesetz der Serie, immer größer werden, im dritten Teil ist er ja schon 10 Meter lang oder so, dass im dritten Teil, im vierten Teil dieser Hai immer größer wird und immer diese Brodies angreift. Das geht ja schon fast ins Mythische.
Ja, aber zugleich zerstört es natürlich das Mythische, denn der weiße Hai ist natürlich Moby Dick und es gibt nur einen Moby Dick, nur einen weißen Wal und einen Kapitän Ahab und das ist nur den einen Archetypus. Deshalb ist es dann nicht fortzusetzen, es gibt auch nur den einen Brody und es gibt nur diese eine Situation, wie ein Strand, der ja Amityville heißt.
Ja, was will dieser Hai denn auch immer die Brodies angreifen? Als könnte der wissen, was an Land passiert.
Ja.
Das ist doch lächerlich. Genau. Immer ein neuer Hai, immer in der nächste Sohnhai, der nächste Tochterhai will immer die Brodies auslöschen, bis Teil 4, also Michael Caine.
Es ist auch insofern vollkommen ausgeschlossen und absurd, als vor allem im Roman, ich glaube auch im Film, erklärt wird, expliziert wird, dass der weiße Hai, der Hai überhaupt, eine reine Fress- und Verdauungsmaschine ist. So, da ist kein Bewusstsein, da ist keine böse Absicht.
Mindless Eating Machine heißt es im Trailer. Ja.
Weiß das genau. Ich erinnere mich aber auch, werde das nie vergessen, wie es in dem Roman beschrieben ist. Das, was Hooper ausführt über Haie, ist auch im Film sehr eindrucksvoll. Und man begreift, es gibt auch die Szene, dann ein kleinerer Hai, der eben nicht der weiße Hai ist, aufgeschlitzt wird. Da sieht man, dass eigentlich nicht mal verdaut wird, wenn überhaupt nur geschluckt wird, gefressen, geschluckt. Dieses Nummernschild, ein Autonummernschild und es ist auch so Holzstücke, also Treibgut und Strandgut und darunter kann natürlich auch ein menschlicher Arm sein oder anderes Knochenzeug, Fische natürlich, die nahezu unverdaut da herausfallen. Das ist eine Szene in dem Film, da sieht man den Hai gar nicht und wie er aufgestellt wird, aber man sieht das, was Hooper, der auf dem Boden kniet, betrunken, mit Scheider in der großen Halle, wo sie glauben, sie hätten vielleicht den Hai erwischt und die haben ihn nicht erwischt. Da ist der Film schon 45 Minuten alt und das ist ein retardierendes Moment geradezu. Denn man ahnt ja, dass das oder man weiß, dass es nicht der Hai ist, den die beiden da aufschneiden. Und also Scheider will die Gewissheit, sie haben schon Wein getrunken. Scheider ist so entmutigt, weil er weiß, dass sie den Hai nicht haben, den großen Weißen, und weil er weiß, dass der Bürgermeister den Strand öffnen wird und weil er schon ahnt, spätestens nachdem die berühmte Ohrfeige, die Mutter des Jungen, der attackiert wurde und gestorben ist, dass die Mutter ihn geohrfeigt hat.
Ja, das war der schlimmste Moment für ihn. Das hat für ihn bedeutet, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich doch ins Wasser gehen, auch wenn ich Wasserscheu bin.
Ja.
Aber ich meine, diese Szene mit der Ohrfeige, das war ja auch die Szene mir fällt die konkrete Bezeichnung der Filmtechnik nicht ein, dieser gleichzeitige Rückwärts- und Vorwärtszoom der Kamera eingetreten ist, in der Spielberg gerne von seinem Idol Hitchcock übernommen hat. Du kennst diesen Vertigo-Zoom, ne? Der irgendwie gleichzeitig bedeutet hat, man fährt vorwärts und zieht die Kamera gleichzeitig zurück. Also man macht einen Zoom und zieht die Kamera gleichzeitig zurück. So geht's, glaube ich. Ja. Das war das direkte Zitat aus Vertigo, um zu zeigen, dass Brody jetzt langsam realisiert, es geht alles in den Bach runter und da passiert gerade was ganz Schlimmes im Wasser mit diesem Jungen. Und ich muss ein bisschen daran denken, Spielberg, er ist immer so ein bisschen der verspielte junge Mann gewesen, aber er war auch ziemlich verbissen. Das haben wir beide gesehen in dieser Shark-Doku, The Shark is Working heißt sie, glaube ich, die einer Blu-ray mal beigelegt war, die man auf YouTube jetzt so sehen kann. Und da hat er ja, es gibt ja so prägende Erlebnisse für ihn. Über eines hatten wir in der vergangenen Episode schon mal gesprochen, einer unserer ersten Episoden über die Oscars, wie er versucht hat, Hitchcock zu besuchen auf dem Set und dann irgendwie nur gehört hat, als er sich von hinten an ihn so rangeschlichen hat, wie dann irgendwie Hitchcock so eine abfällige Bemerkung über den Mann und and his Shark Movie, sein Fischfilm dann geäußert hat. Also, dass Hitchcock alles andere als beeindruckt gewesen ist von dieser Hommage, als auch von der Idee, überhaupt sich einem Fisch zu nähern, auch wenn er selber auch mit Tieren gedreht hat, wie The Birds. Das war das eine. Und das andere war natürlich, dass Spielberg auch eine gewisse Art von Arroganz zu eigen war, denn in der Doku, darüber haben wir auch gesprochen, lässt er sich ja filmen vor dem Fernseher, wie die Nominierten für die Oscars vorgelesen werden. Und er konnte ja anscheinend nicht ahnen, dass sein Name bei den besten Regisseuren nicht dabei sein würde. Musste sich dann filmen lassen, wie er halt enttäuscht, wie die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt und sagt, ja, Fellini hat mir die Nominierung geklaut. Also er war sich anscheinend schon ziemlich siegessicher und hätte wahrscheinlich niemals geahnt, dass er da durchs Raster fallen würde.
Ja, aber er hat immerhin dann einen guten Witz gemacht. Er hätte natürlich nominiert werden müssen, er hat damit gerechnet, man hat ihn wahrscheinlich auch falsch informiert oder ihm falsche Hoffnung gemacht. Aber er hatte natürlich sehr berechtigt Hoffnung, dass er als ganz junger Regisseur, als einer der jüngsten Regisseure überhaupt eine Nominierung bekommen würde. Hitchcock, der damals 75 Jahre alt war, hätte den Film wahrscheinlich selbst gern gedreht. Also er war neidisch darauf, dass Spielberg auch noch bei Universal, bei Hitchcocks Firma, den Film drehen konnte und er, Hitchcock, nicht mal gefragt wurde. Er hätte aber auch nicht on location gedreht, er hätte das gar nicht durchgestanden, war physisch nicht mehr dazu in der Lage und er war das auch schon, er hat dann an seinem letzten Film Family Plot, Familiengrab, gearbeitet. Er hätte diesen Film nicht realisieren können. Und er hätte es wahrscheinlich auch jedenfalls nicht besser gemacht.
Er hätte sich wahrscheinlich als Leiche eingebaut, ne? Ja. Immer eingebaut, im Wasser getrieben oder so.
Ja. Also, er hat natürlich bei die Vögel, hat er mit trainiert und mit abgerichteten Vögeln auch gearbeitet und er war auch mit Vögeln an Bindfäden und Seilen und so dann später unsichtbaren Fäden. Sehr virtuos gemacht. Aber der Haifilm wäre sein Film nicht gewesen auf dem offenen Wasser. Und Spielberg war sehr, sehr unzufrieden, er erinnert sich ungern, so dankbar er dem Film ist, er weiß natürlich, dass er die Karriere ermöglicht hat, aber sonst hätte er einen anderen Film gedreht, spätestens die unheimliche Begegnung der dritten Art hätte ihn zu einem der populärsten und berühmtesten Regisseure gemacht.
Aber er hat ja Jaws 2 auch abgelehnt, ne? Also die wollten ja, dass er den zweiten Teil macht. Aber er hat schon gesagt, und das ist ja auch völlig zu Recht, was soll er aus der Geschichte noch rausholen? Ne? Es gibt einfach keinen Grund, nochmal dasselbe nochmal in Grün zu zeigen. Und an sich war ja die Idee der Filmemacher von Jaws 2 konsequent zu sagen, es bringt nichts, wenn wir jetzt wieder 60 Minuten lang so tun, als müssten wir den Hai anteasen und das Biest dann erst nach der Hälfte des Films zeigen, wie es noch größer geworden ist. Deswegen zeigen sie auch den Hai auch schon sofort beim ersten Angriff nach 5 Minuten. Das war an sich ja die richtige Herangehensweise. Mhm. Aber Spielberg wusste einfach, er konnte da nichts mitmachen. Deswegen hat er sich umso mehr auch gefreut, dann fast 20 Jahre später mit Jurassic Park das nächste Monster-Movie zu machen, wo er dann auch zum ersten Mal seine kämpfenden Dinos vielleicht waren es diesmal nur 30 bis 35 Minuten, aber doch ist auch es ist sehr spät zu enthüllen, im Trailer zum Beispiel, so wie es bei Jaws der Fall war, noch gar nicht. Also er ist ein Mann der ersten Filme und der First Moments, aber daraus nochmal Kapital zu schlagen und dann zweiten Film zu drehen, gut. Hat er dann bei Jurassic Park dann leider doch gemacht mit Lost World, fällt mir gerade ein.
Ja, und Indiana Jones.
Also aber gut, das war was anderes. Ja, aber das war ja charakterbasiert bei Indiana Jones und nicht irgendwie Überraschungseffekt eines Monsters.
Ja, im Sinne, oder Indiana Jones ist eine Reihe und ist keine Serie und eigentlich kann man von Serials nicht sprechen, sondern von den Amerikanern sprechen ja von Franchise und Das ist Indiana Jones. Aber noch einmal zu den Dreharbeiten zum Hai. Spielberg war sehr unglücklich. Er glaubte auch, der Film sei misslungen, ähnlich wie später dann nicht ganz so desaströs, wie Lucas unzufrieden war mit Star Wars. Da haben ihm auch die Freunde bestätigt, dass der Film missglückt sei, vollkommen missglückt, als die Effekte noch fehlten. Also die Schauspielszenen, die Vorlagen und das ungeschnittene Material. Da glaubten Freunde, vor allem Milius, Lucas habe den allergrößten Dreck gedreht, den es überhaupt je gab. Bei Spielberg war es eher so, dass Spielberg unzufrieden war, unter anderem mit diesen Hai-Attrappen. Es gab, glaube ich, sogar einen Streik der Drehbuchautoren und so Zeug, was man immer als Gossip später gelesen hat, alle möglichen Streiks, natürlich technische Schwierigkeiten. Bei der Produktion, heute sagt man ja, das ist alles genial gelöst und so lauter wunderbare Szenen, etwa der Leichnam unter Wasser, diese Wasserleichen auf Martha's Vineyard in einem Swimmingpool gedreht, kann man alles gar nicht glauben, wenn man das in der Dokumentation sieht. Und es waren enorm lange Dreharbeiten, also der lange heiße Sommer sozusagen, nichts, also schlechte Verhältnisse für Spielberg, viel, was er nicht kontrollieren konnte, allzu viele Außenaufnahmen. Es gab wenig, was kontrollierbar ist. Umso herrlicher sieht der Film aus, er sieht nämlich realistisch aus. Die Fähre, die nach Amityville fährt, der Strand, die leichte Brandung, wie die Menschen, die natürlich im Sommer 1975 genauso aussahen, mit ihren T-Shirts und den Hotpants und kurzen Jeans.
Da hat er auch so viele Statisten laufen, ja auch verwendet, ja. Und die konnten alle schauspielen, das war ja das Tolle. Ne? Er hat ja überwiegend, solange es keine großen entsprechenden Rollen waren, mit Leuten, die in Interaktion treten mussten, ja fast nur lokale Leute. Also ich glaube, der Ben Gardner war da, glaube ich, auch ein echter Statist. Ja, also dessen Kopf dann im Swimmingpool, ja. Also es soll das Meer gewesen sein, aber wie man ja weiß, inzwischen auch so ein Kuriosum, so ein Funfact, wurde diese Szene mit Ben Gardners verschollenem Boot, das dann gefunden wird und sein Kopf, der als Jumpscare dann irgendwie das Bild fliegt, in den Swimmingpool gedreht. Und deswegen sieht auch alles so toll aus, wenn man die Leute halt dann immer sieht, wie sie sich tatsächlich dort in New England da irgendwie auch verhalten haben da oben. Ne? Das sieht alles so wie so ein toller Urlaubsort aus. Und deshalb bricht ja das Grauen da auch umso schlimmer dann irgendwie auf dich hinein. Ja. Aber das ist ein Punkt, wo wir gerade über die ganzen Leute und den Drehort sprechen. Wann immer man auf Neuauflagen des Films und Extras zu sprechen kommt, stößt man leider immer wieder auf dieses gleiche Konvolut von wenig brauchbaren Outtakes oder geschnittenen Szenen. Also das ist jetzt leider bei der aktuellen Blu-ray und DVD, die erschienen ist, leider auch zu sehen. Es wird viel gezeigt so an Situationsaufnahmen vom Ferienort und wie alle durch die Straßen laufen und Geschäften. Aber ich hätte eigentlich gerne noch mehr Aufnahmen vom Hai gesehen. Die muss es ja auch geben.
Ja, also du meinst
Proben in Hai in Aktion.
Mit dem Hai.
Nee, also gar nicht Proben, sondern es muss ja auch noch mehr Filmmaterial aus dem Film selber gegeben haben.
Ach so, das geschnitten
wie in Aktion, wurde, ja, also ja. Gerade ein Schlauchbootangriff auf den Jungen und so weiter, wo man dann irgendwie die Fotos gesehen hat. Das sind die Sachen, die heute eigentlich fehlen, die, glaube ich, nochmal richtig eine Sensation machen können.
Ja, Spielberg war eben sehr unzufrieden mit dem mechanischen Hai, fand ihn auch nicht realistisch aussehen. Es gab wohl 4 Attrappen, von denen auch auffällig, obwohl es in diesen Vergnügungsparks, in dem Universal Park oder gibt ja auch noch einige andere, natürlich Attrappen gibt, die aber nachträglich gebaut wurden, die ganz anders sind und auch nicht glaubhaft, wie du mir versichert hast. Du hast es mal gesehen.
Ja, das sah nicht gut aus. Also man hat ihn erkannt, dass er es war.
Ja.
Aber du erkennst natürlich die Mechanik und der geht ja dann irgendwie, das ist so ein bisschen wie bei der Geistermann, der geht ja nachher auch wieder ins Wasser zurück mit dem Effekt, den hoffentlich dann keiner mehr sieht. Aber man sieht halt irgendwie, wie er dann wieder zurückgefahren wird und zurückmontiert wird. Hm. Aber gut, es ist halt die Ehre, den echten Bruce zu sehen wahrscheinlich, die einen da irgendwie über Wasser hält. Ne?
Aber die eigentlichen Attrappen haben auch nicht gut funktioniert und schienen Spielberg nicht glaubhaft zu sein. Und es hat offenbar auch nur einer davon überlebt, der jetzt auch irgendwo abseits im ganz kleinen Park so halb verrottet noch zu sehen ist. Und bei den anderen Attrappen hat wahrscheinlich niemand überlegt, dass man das aufheben sollte, dass das mal.
Aber ist auch irre, oder? Also ich meine, eine Sache, die antiquarisch so wertvoll ist wie dieser Hai, das ist wahrscheinlich berühmteste einem echten Tier nachempfundenen Monster, das es als Requisite gibt.
Ja.
Das ist ja unglaublich. Es gibt doch kein vergleichbares Tier, kein Vogel von Hitchcock, den man irgendwie, was ich nicht, kein Bären aus einem Grizzly-Film oder so.
Sie haben es trotzdem nicht bedacht, auch nicht bei dem großen Erfolg des Romans und dem absehbaren Erfolg des Films. So richtig absehbar war er nun auch wiederum nicht. Also da waren natürlich Zweifel, und dass der Film dann zu einer Zeit, da Filme gestartet wurden, entweder in Los Angeles, in New York oder in beiden Metropolen, aber insgesamt nur mit wenig Kopien, die dann überhaupt erst landesweit eingesetzt wurden. Vielleicht 100 Kopien, allenfalls 300. Hier wurden sogar Kopien zurückgezogen, statt es sofort zu vergrößern. Nach dem anfänglichen Triumph in New York wurden dann weniger Kopien sogar bestellt. Also dennoch war es dann der größte Erfolg des Sommers und Sensation. Aber das schien wohl nicht sicher zu sein, und es wurde auch nicht überlegt, dass später so eine Trouvaille wie diese Hai-Attrappe von enormem Wert sein würde und dass der Film in die Filmgeschichte eingehen würde, und zwar schon 5 Jahre später.
Umso besser war das Poster, wenn du dir überlegst, dass dieser Hai, der dort zu sehen ist, nichts mit dem finalen Monster zu tun hat, das man dann im Film sieht. Also dieser Hai, den man auf der Packung sieht, der sieht ja für mich aus wie so ein Blauhai oder sowas. Mhm. Aber auch in den Dokus sieht man auch, mir fällt leider der Name des Zeichners nicht ein, den er entworfen hat, diese Idee, das Poster so zu gestalten und wie das danach durch Parodien und so weiter dann ins Bewusstsein hineingesickert ist, dass du oben das Opfer schwimmen hast und unten in der Doku sagt das auch jemand wie so ein Pistolenschuss. Dieser Hai, der nach oben rast, das Opfer zu kriegen, ist wahrscheinlich eines der berühmtesten, zu Recht berühmtesten Filmposter überhaupt geworden, weil es sofort eine Körperreaktion an einem auslöst. Es gibt sofort eine grauen Reaktion, dass man irgendwie denkt, jetzt ist man gleich futsch.
Ja, eine junge Frau, das wurde auch separat inszeniert in einem Fotostudio, eine gebräunte, blonde Frau auf einer Luftmatratze. Also das ist ja das Motiv, das wie kein anderes für Sommerurlaub steht, für Badevergnügen und für die Leichtigkeit und dazu auch noch erotisch. Und also die Luftmatratze auf dem Wasser. So, das heißt, das ist ja die absolute Angreifbarkeit. Und wenn man das nicht mit diesem friedlichen Idyll zu tun hat, sondern eben mit einem Gewässer, in dem Haie schwimmen, gibt ja genügend Menschen, die sich auch an Fischen fürchten, und die Quallen hat man ja oft im seichteren Wasser und Algen und dergleichen. Aber der Horror, an den niemand denken mag, dass da unten der Haifisch schwimmt, und zwar nicht in 100 Metern Tiefe, sondern wir sprechen hier von allenfalls 10 Metern, 5 Metern im seichten Gewässer. Schließlich schwimmt er so nah ran unter die Kinder, also die im Seichten von 50 Zentimetern.
Man sagt ja, genau, ein halber Meter reich, sagt man bei den Haien immer, ne? Also fast schon so ein bisschen Unterschenkelhöhe.
Und das ist eben das Fiese, man hört dann, ja, so nah schwimmt ja schon gar nicht ein großer Weißer, und auch andere Haie schwimmen niemand so nah an den Strand, und sie ernähren sich ja nicht von Menschen, haben gar kein Interesse an Menschen, wenn sie nicht herausgefordert werden, wenn sie nicht gereizt werden oder wenn sie sehr, sehr hungrig sind.
Aber gut, da muss ich sagen, also da muss ich ein bisschen die furchtsamen Menschen auch in Schutz nehmen, weil das Problem ist, man sagt immer, ja, der normale Mensch, der hätte dem Hai oder dem weißen Hai viel zu wenig Körperfett. Da sage ich, okay, aber abbeißen wird er wahrscheinlich trotzdem einmal. Und wenn man Pech hat, beißt er an der Stelle ab, dass man dann verblutet. Das Interessante an dem Film, es gibt ja diese Momente, in dem Brody dieses Haibuch durchblättert und sich die Haiopfer ansieht und die weißen Haie und so weiter. Und das sollte ja für Spielberg oder die Macher generell so eine Erklärung dafür sein, okay, es ist wissenschaftlich in Büchern dokumentiert, dass Haie eine Gefahr darstellen würden. So, hat dann nachher, dieser Film hat ja auch eine große Welle der Empörung über die Jahre hinaus ausgelöst, weil ja viele Naturschützer und Haischützer auch gesagt haben, dass Spielberg mit dafür verantwortlich ist, dass Jagd auf diese missverstandenen Tiere gemacht wird, die, wie man in Hai-Dokus jetzt sehen kann, nicht automatisch Menschen angreifen, sondern teilweise auch freischwimmende Taucher begleiten und so weiter. Aber da muss ich will jetzt nicht Spielberg in Schutz nehmen und so weiter, aber ich glaube, man darf auch nicht bedenken, dass das ein Kriterium ist, an das man 1975 als Filmemacher wahrscheinlich noch nicht gedacht hat. So, dass man vielleicht mit seinen Teil dazu beitragen könnte, dass Tiere derart gefürchtet werden und nicht als normales Mitglied einer Nahrungskette wahrgenommen werden, dass sie deshalb ausgerottet werden. Das ist eine Sache, also da muss ich ein bisschen Schutz nehmen und sagen, ich glaube, er hätte es weder beabsichtigt, noch irgendwie ahnen können, was danach losgetreten wird. Weil du hast es auch selber gesagt, er selber ist davon ausgegangen, dass diesen Film wahrscheinlich sowieso keiner beachten wird.
Ja, und man kann ja nicht von einem Filmemacher erwarten, dass er sein eigenes Projekt sabotiert, übrigens ja auch von einem Romanautor nicht, der natürlich den Schrecken da im Sinn hatte, bei guter Kenntnisse der Haiforschung. Er hat ja die Einschränkung gemacht, dass es sich um die absolute Ausnahme handelt. Es ist aber gar nicht die absolute Ausnahme, wie man weiß, vor allem von Haiattacken vor Australien. Surfer werden oft angegriffen und man hört oft davon, dass vor allem Beine bis zum Oberschenkel abgebissen werden, auch Arme. Und diese Haiunfälle sind nicht selten. Man hört es freilich nicht von der Ostküste der USA. Man hört es nicht von Sylt etwa oder von der englischen Küste bei Brighton, wo kleinere Haie sicher auch schwimmen. Aber der große Weiße ist die große Ausnahme, der große weiße Horror. Und der Film handelt von nichts anderem als der sozusagen disruptiven Ausnahme, dem Unwahrscheinlichen, das es aber geben kann. Und das Rätseln darüber beschäftigt den Film mindestens anderthalb Stunden, bevor dann die Aktion einsetzt und der Mythos nach Art von Moby Dick. Und dann geht es um die Auseinandersetzung, dann wird es sozusagen persönlich, es wird eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Robert Shaw als Quint und dem weißen Hai. Und dann nimmt es die mythologische Dimension an und den Archetypus, dass der Mensch gegen die Kreatur kämpft.
Er ist auch wahnsinnig geworden, Quint. Scheitert. Quint ist wahnsinnig geworden. Er zieht den Hai hinter sich her. Der Hai kaut die Seile durch, bis er ans Boot rankommen würde. Und Quint singt völlig manisch sein Lied oben und ist nicht mehr ansprechbar von Brody und Hooper. Also er fährt seinen eigenen Film und kriegt nicht mehr mit, was da eigentlich passiert. Auch das ist eine ganz großartige Szene, weil man dann ja auch versteht, also spätestens dann, als es Funkgerät Baseballschläger, also als Shaw das Funkgerät kaputt schlägt, weiß man ja, das geht nicht mehr gut aus. Also es fängt irgendwie so gut an, er wirft zunächst mal seine Angel aus und man denkt, okay, er sieht das Ganze noch sportlich und hofft vielleicht einfach, das Tier wie ein normaler Angler irgendwie an Bord ziehen zu können. Da denkt man, okay, das ist nicht mehr so richtig realistisch, weil man ja nicht wissen muss, wozu dieses Viech in der Lage ist. Aber als Quint dann am Ende halt völlig die Nerven verliert, da weiß man auch, okay, jetzt könnte es noch Brody und Hooper treffen.
Ja.
Ist das auch der Grund, warum Hooper beschließt, halt wieder Techniker oder wieder Forscher dann halt mit seiner Giftspritze dann in diesen Käfig zu steigen?
Ja, also Hooper ist von gewisser Einfalt, denn der Hai ist ja schon vermessen und keiner weiß es besser als Hooper. Aber er kann seinem Forschungsdrang nicht widerstehen, der Lust, diesen Hai einmal zu sehen. Er weiß, dass es die einzige Chance ist. So, und übermütig steigt er in diesen Käfig und er überschätzt den Käfig natürlich bei weitem, da das auch der Käfig nicht standhält. Das weiß der Zuschauer des Films. Hooper denkt aber gar nicht darüber nach, weil er so fasziniert ist. Er will diese Fotos machen. Er will in den unzureichenden Käfig steigen. Er hat so eine Kreatur noch nie gesehen. Bei Shaw ist es so, diese Angelruten, das ist am Anfang der Bootsfahrt, der Jagd. Er bringt sogar Scheider noch bei, wie man Angelknoten Licht, so Seemannsknoten und zeigt ihm auch, wie er die Route halten muss. Also man ahnt, dass keine Route, und wenn es die stärksten Hochseeangelrouten sind, diesen Hai halten wird. So, das ist eigentlich nur ein Präliminarium und ich glaube, es ist eine Ablenkung von Quint. Das hat Roy Scheider beschäftigt. Er weiß schon, es wird da nicht entschieden.
Aber die haben doch auch nie besprochen, wie die den Hai eigentlich erleben. Also gibt es irgendeine Stelle im Film, wo die sagen, okay, mit dieser Waffe töten wir den Hai. Das ist überhaupt nicht beschrieben. Und das ist ja absurd. Die haben immer diese Tonnen, die man mit denen der Hai nicht untergehen soll, ne? Diese riesigen Behälter, die ihn an Wasser halten sollen. Und dann zählen die ja wie bei so Olympischen Spielen, dann schafft er schon 4 Tonnen damit unterzutauchen. Aber es wird ja nie Gut, ich meine, der Suspense-Moment wird ja dadurch aufgelöst, dass sie am Ende erst den Käfig zeigen, über den sie während des Films nie gesprochen haben. Aber es werden die einzelnen Waffen ja auch erst nach und nach erklärt. Zuerst gibt es die Angel, dann gibt es die Harpune, am Ende dann erst den Käfig. Und das ist ja auch das Blöde, die fahren einfach aufs Meer hinaus und denken wahrscheinlich, da kriegen wir den Hai, auch wenn er die ganze Zeit an der Küste eigentlich ist, was ja auch schon so ein bisschen als taktisches Manöver einfach total bescheuert ist, zu denken, wir fahren raus, der folgt uns schon. Aber gut, der Hai macht das ja mit. Ja.
Quint hat auch zu wenig Tonnen mitgenommen. Also man denkt dann doch, wenn man den Film sieht, warum haben sie denn nur 5 oder 6 Tonnen? Aber aus einem Grunde. Quint muss dann sagen, es hat noch nie jemand, es hat noch kein Hai oder irgendein Fisch auf dieser Welt 6 Tonnen unter Wasser gezogen. Und dann ist die Frage, wie lange, ist auch im Roman faszinierend, wie lange bleibt er unter Wasser mit all den Tonnen? Ja. Der kann doch nicht stundenlang unter Wasser bleiben. Er muss auftauchen.
Ja, aber an welcher Stelle?
Und er greift das Schiff an.
Ja, we need a bigger boat. Eigentlich hätten die sagen müssen, okay, wir haben Tests gemacht, er zieht die Tonne unter Wasser, wir fahren jetzt zurück. Und holen entweder das Militär. Ja,
also, genau, und das machen sie nicht. Genau.
Kriegsschiff. Ja.
Die Indianapolis. Es ist sogar die Yacht, auf der Hooper am Anfang mit Roy Scheider fährt. Das hat Radar und der hat so ein Hai-Beobachtungsgerät, Kamera sogar. Also bestens ausgerüstet. Aber natürlich nehmen sie dieses gar nicht so kleine Boot nicht, das schnell ist und ne, das natürlich dann, mit dem sie den Hai nicht transportieren könnten, wenn er erlegt wäre. Aber sie hätten ja zusätzlich nicht nur die Yacht nehmen können, sondern Küstenschutz und so weiter. Aber das darf alles nicht sein. Sondern Quint weiß genau, er tritt diesem Hai gegenüber mit seinem Boot, dem übermächtigen Hai, und er will sich an dem Hai rächen für die Indianapolis. Und er nimmt nur diese beiden Männer mit. Scheider würde er lieber sogar gar nicht mitnehmen. Hooper eigentlich auch nicht. Er würde allein fahren und mit diesem ganz alten Nostradamus, der dem Gemeinderat schon erzählt hat, wie furchtbar das ist, wenn so ein Hai angreift.
Ja,
das ist
Scheider
zu Beginn des Films.
Scheider ist zwar derjenige, der sich als guter Schütze am Ende erweist und den Hai zum Explodieren bringt, aber es gibt die Momente davor, in denen gezeigt wird, wie er mit seiner Dienstpistole ins Wasser schießt, um den Hai irgendwie zu treffen. Er wird natürlich auch seine Funktion als harmloser Strandkorb natürlich auch ein bisschen dann bloßgestellt. Ne?
Ja. Kurzum, wir haben alles zu dem wunderbaren.
Unser Urteil bleibt trotzdem, trotz der schlechten Taktiken, die da geführt werden in dem Film, immer noch einer der herausragenden Filme, der uns noch bis heute begeistert.
Ja, und ich habe den Film jetzt noch 2-mal gesehen und ich glaube, ich werde ihn jetzt wiedersehen.
Ja, in diesem Sinne, Strandurlaube, Sommerurlaube werden diesen Sommer sowieso ein bisschen spärlicher ausfallen für uns alle.
Ja, sag das nicht, Ostsee, Nordsee. Ja.
Es wurde auch schon mal weißer Hai in der Nordsee gesichtet. Die können theoretisch überall sein, sie fühlen sich nicht überall wohl, aber es kann sie überall geben.
Aber auch so ein weißer Hai?
Weißer Hai, ja. Okay, ich würde sagen, wir haben es für diese Woche geschafft. Lasst euch überraschen, was beim nächsten Mal kommt. Und ja, bis bald.
Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.